Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Wir treffen nach einer langen, intensiven Debatte jetzt, hier und heute im Deutschen Bundestag die Entscheidung darüber, ob diese Pandemie für uns im kommenden Herbst und Winter beherrschbar ist.
Meine Damen und Herren, was ist das für ein Demokratieverständnis? Das ist unparlamentarisch.
Bitte zum Schluss kommen.
Wir haben bei dieser Frage eine starke Polarisierung hier bei uns im Land. Es geht auch darum, das zu überwinden.
Das beschädigt die politische Kultur hier bei uns im Parlament. Das will ich ganz klar sagen.
Das war heute im Bundestag. Debatte über die Impfpflicht. Und man hört, da ging es ganz hoch her. Und am Ende gab es ja kein Ergebnis oder ein Nicht-Ergebnis, das ein Ergebnis war. Das ist das Thema heute im Politik-Podcast, Folge 252. Am Mikrofon ist Stefan Detjen und ich bin zusammengeschaltet mit
Volker Fintermer. Ich saß so den ganzen Tag auf der Besuchertribüne und habe mir alles angeschaut im Bundestag.
Ja, und das musst du uns dann ausführlich erzählen. Und dabei ist auch
Katharina Hamberger. Ich habe die Debatte heute vom Homeoffice aus verfolgt und habe einen besonderen Blick natürlich auch auf die Union gehabt.
Und dann ist im Redaktionsgespräch des Deutschlandfunks dabei Erhard Schäfer. Und da freuen wir uns ganz besonders. Der ist eigentlich auch fast Teil der Redaktion. Jedenfalls stehen wir so oft zusammen und machen das, was wir hier im Politik-Podcast tun. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten stehen zusammen, unterhalten sich über das, was wir erlebt haben. Wir versuchen, das zu interpretieren. Und wenn wir heute zumindest in Teilen im Bundestag sind und da unsere Sprechstelle aufgebaut haben, in der Lobby des Bundestages, in der Westlobby, das ist da vor an der Wiese, wo es dann rüber geht zum Kanzleramt in den Tiergarten, dann ist direkt neben uns ein bisschen größer, ein bisschen mehr Leute stehen da immer rum, das mobile Bundestagsstudio von Phoenix, dem Fernsehsender, den wir viel schauen und mit den Kollegen sprechen wir ganz viel. Und Erhard Schäfer von Phoenix ist heute bei uns im Politik-Podcast. Herzlich willkommen, Erhard, schön, dass du dabei bist.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Und man muss dazu sagen, Erhard ist ja nicht einfach so dabei, sondern auch, weil Phoenix, ohne die wir gar nicht wissen, was wir tun würden, die wir wirklich brauchen, auch für unsere tägliche Arbeit, heute einen Geburtstag feiert.
In der Tat.
Phoenix wird nämlich 25 Jahre alt. 25 Jahre Parlaments- und Dokumentationskanal Phoenix. Ganz wichtig für uns, um vieles zu sehen und wirklich ein tolles Stück Medium in Deutschland. Toll, dass es euch gibt. Herzlichen Glückwunsch, Erhard.
Und so viel Jugend tut uns ja gut, ne?
Vielen, vielen Dank. Aber ich gebe das gerne auch an euch zurück, denn auch ihr seid eine regelmäßige Quelle, was Einschätzungen und Analysen angeht. Insofern können wir uns, glaube ich, gegenseitig die Hand reichen.
Naja, ich glaube, was uns wirklich verbindet, ist so dieses Gefühl, dass das, was im Bundestag, in diesem Parlament passiert, dass das einfach total wichtig ist, dass das relevant ist und immer wirklich interessant ist und viel Gesprächsstoff bietet. Das machst du mit deinen Kollegen von Phoenix, das macht ihr im Bundestag, das machen wir und das verbindet uns eben so. Und deshalb nehmen wir uns, glaube ich, wahr. Und deshalb haben wir das Gefühl, wenn der Erhard Schäfer hier mit dabei ist, naja, dann ist das eigentlich sozusagen erweitertes Deutschlandfunk-Redaktionsgespräch.
Ich fühle mich gern. Und Phoenix hat den großen Vorteil, dass die immer präsent sind, ja, egal um welche Bundestagssitzung es sich handelt, also fast alle, aber ihr seid immer präsent und das ist schon ein großer Vorteil. In dieser Dichte und in dieser Dokumentationsdichte bilden wir das ja gar nicht ab. Da sind wir häufig nur Zuschauer, auch manchmal, also oft genug auch bei euch.
Ja, uns ist also recht. Ihr könnt gerne und ausführlich immer bleiben. Irgendwie, wir freuen uns. Und wir freuen uns auch über konstruktive Kritik und wenn wir auch mal was falsch machen. Wir sehen aber auch jetzt, und ich habe es gerade gestern wieder erlebt, es ist da immer noch auch erheblicher Nachholbedarf beim Publikum, dass das auch gerne dann aufnimmt, weil wir hatten ja gestern die Regierungsbefragung und der Bundeskanzler war da und dann kam dann relativ schnell die Frage, warum ist denn nur die Hälfte da besetzt im Plenum oder teilweise sogar noch weniger? Und dann können wir wenigstens immer noch sagen, gut, das ist ein Mittwoch, es ist Tag der Ausschüsse und es ist nicht so, dass die alle blau machen, sondern die haben alle gerade mächtig viel zu tun mit ihren jeweiligen Themengebieten. Und ich glaube, da ist nach wie vor großes Interesse, dass wir auch solche, auch so manchmal recht einfache Fragen, aber dann doch einigermaßen präzise beantworten können. Zumindest bemühen wir uns redlich.
Und heute, wir müssen das jetzt dazu sagen, Erhard hat vorhin auch gesagt, er hat die Debatte auch nicht in allen Teilen verfolgen können. Auch mir ging das so. Ich hatte heute auch noch mit anderen Themen zu tun, habe mich heute mit der Ukraine beschäftigt, war da in Terminen. Und der Einzige, der es wirklich ganz im Vorort angeschaut hat jetzt unter uns, ist der Volker Findhammer, der im Bundestag war. Aber ich glaube, Erhard, das kannst du auch sagen, das war schon ein ungewöhnlicher Tag heute und bedeutsamer und einer, der, glaube ich, viel Anlass gibt, über dieses Parlament nachzudenken, oder?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo man anfangen soll, weil diese Debatte heute auch inklusive der Geschäftsordnungsdebatte, als sie dann noch ein bisschen emotionaler darüber diskutiert haben, in welcher Reihenfolge Gesetzentwürfe und Anträge abgestimmt werden sollen, da ging es ja noch höher her. Und deswegen weiß ich gar nicht, wo man da anfangen soll, ob man sich mit dieser Art der Debatte beschäftigt oder ob man viel weiter zurückgehen muss, noch in die Zeit, als die Hälfte der auch heute noch Beteiligten gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben, irgendwie, was man sich dann irgendwann mal dann doch aus gutem Grund anders überlegt hat. Und ich glaube, dass es einer der Gründe, warum das heute gescheitert ist, auch darin liegt, dass man das einfach viel zu lange als nicht nötig betrachtet hat und dann auch wieder hinterherhecheln musste, auch argumentativ. Dann kam das zeitlich zu spät, das wäre auch noch ein Aspekt. Man hätte es, glaube ich, dann doch im Herbst oder zumindest im Spätherbst hätte das dann stattfinden müssen. Und jetzt ist die Lage nicht mehr ganz so akut, die Inzidenzen gehen zurück etc. Also da kommt ganz viel zusammen irgendwie. Aber das wirklich, deswegen fällt es mir schwer, da einen Punkt jetzt rauszupicken. Aber ich glaube schon, da ist vieles falsch gelaufen bei dem Versuch, ein Gesetz zu kriegen, was meiner Meinung nach nötig wäre.
Ja. Ich habe mich ja heute extra früh auf die Pressetribüne gesetzt, um mal wirklich die Debatte im Ganzen zu verfolgen, was wir auch nicht immer machen, weil wir gar nicht die Möglichkeit oder die Zeit dazu haben. Und die für mich spannende Frage war, gibt es in dieser Parlamentsdebatte, die ja tatsächlich sehr emotional war und wo viel hin und her geschossen wurde, aber gibt es da Bewegung auch in den Reaktionen? Also gibt es übergreifende Reaktionen aus den anderen Fraktionen, wenn jemand Stellung bezieht? Hat man das Gefühl, diese ganzen Kompromissversuche führen am Ende zu etwas? Weil es ja immer als fraktionsoffene Debatte dargestellt wurde, wo sich die Parlamentarier frei nach ihrem Gewissen verhalten können. Und wenn da etwas passiert wäre, jenseits der 4 Anträge, die es gab, oder Entwicklungen gegeben hätte, dann hätte man das ja auch ein Stück weit in den Reaktionen sehen müssen. Aber schon da früh fiel mir auf, es verhalten sich alle nach den traditionellen Mustern. Also es reagieren die Blöcke so, wie sie immer regieren, pro CDU oder pro Ampelkoalition. Und das war es dann auch. Und irgendwelche Bewegungsmuster, dass man das Gefühl hatte, da tut sich möglicherweise was. Da gibt es dann doch eine Kompromissfähigkeit über die bestehenden Gruppen hinaus. Das hat sich schon relativ früh in der Debatte überhaupt nicht abgezeichnet.
Ja, also so habe ich das auch wahrgenommen. Ich habe sie jetzt nicht von der Besuchertribüne aus angeguckt, sondern von zu Hause aus. Da kriegt man ja auch immer sehr viel mit, unter anderem dank Phoenix. Ihr habt ja immer sehr stark diese Bilder mal in das Plenum rein, mal zu den Rednern. Man sieht ja sehr viel. Und was mir wirklich aufgefallen ist, es war einerseits eben sehr munter, sehr emotional. Wir hatten sehr viele Zwischenfragen, die oft zugelassen wurden. Was ja auch sehr ungewöhnlich ist, dass es so viele gibt. Wir hatten verhältnismäßig viele, finde ich, Kurzinterventionen. Also wenn nach einer Rede nochmal Abgeordnete aufstehen und sich nochmal zu einer Rede äußern und dann kann der Abgeordnete, der gesprochen hat, auch nochmal sich dazu wiederum äußern. Das war ganz viel. Also man hätte sagen können, was so diese Sachen betrifft, ist es eine Sternstunde. Aber es war vor allem sehr viel auch hin und her Geschiebe von wer hat eigentlich Verantwortung dafür, wenn das ganze Ding jetzt scheitert?
Wir sollten jetzt vielleicht mal an der Stelle einen Schritt zurückgehen und wirklich nochmal genau erklären, was eigentlich zur Abstimmung stand. Und dann auch nochmal darüber reden, welche Rolle dann dieses Verfahren, Schäfer hat schon das Stichwort Geschäftsordnungsdebatte genannt, welche Rolle das spielte. Und vielleicht machen wir es so, Volker, kannst du vielleicht mal diesen großen Gruppenantrag, hinter dem ja auch der Bundesgesundheitsminister Lauterbach stand, erklären und vielleicht kann die Katharina dann was sagen zu dem Antrag, den die Union eingebracht hat und dann sagen wir auch noch was zu den beiden anderen Anträgen.
Ja, der große Gruppenantrag, der sollte ja den Versuch sein, am Ende doch noch einen weiterreichenden Kompromiss zu formulieren aus dem Antrag für eine Impfpflicht ab 18 und aus dem Antrag für eine Impfpflicht ab 50 mit dem vorgeschalteten Beratungsgespräch. Und das ist ja in 2 Etappen passiert. Am Montag hat man sich da schon mal verständigt auf ein Modell Ü50, das schon weiterentwickelt wurde. Das kam aber nicht weit, da fielen die Reaktionen ja relativ verhalten aus. Und deswegen gab es dann noch den erweiterten Kompromiss, hinter dem dann auch die FDP-Befürworter dafür die Ü50 50-Regel standen, einen, der eine Impfpflicht ab 60 vorgesehen hätte, die dann ab Oktober hätte greifen sollen, mit einem vorgeschalteten Beratungsgespräch für alle anderen und wo der Bundestag dann auch noch mal im Herbst eventuell je nach Corona-Lage diskutieren sollte, ob auch die unter 60-Jährigen eventuell doch noch stärker in die Pflicht genommen werden. Und das war die Idee auch gerade mit der Altersbegrenzung 60-Jährige auf die Union zuzugehen, weil man gleichzeitig auch die Idee des Impfregisters von der Union aufgegriffen hat und hat gesagt, das ist da eine ganz starke Forderung. Man muss nachvollziehen können, wer hat sich überhaupt schon geimpft, wer kommt für solche Fragen überhaupt noch, wer muss noch konkret angesprochen werden. Und das war ja die Hoffnung, dass man damit Abgeordnete der Union gewinnt, was aber heute bei der Abstimmung dann auch faktisch überhaupt nicht passiert ist.
Ja, immer zum Antrag der Union jetzt auch gleich. Das hat auch damit zu tun, dass die Union sich ja von vornherein so verbarrikadiert hat und gesagt hat, wir bringen einen eigenen Antrag ein. Wir stimmen mit keinem Antrag aus der Ampelkoalition, was zum einen damit zu tun hat, dass man gesagt hat, der Bundeskanzler, der ja diese Impfpflicht eigentlich auch wollte, der ja schon im vergangenen Jahr versprochen hatte, die kommt im März, allerspätestens, dass man den vorführt. Zum anderen hat es auch damit zu tun, dass die Union ihrerseits ja auch nicht geschlossen ist bei dieser Frage und deswegen versucht hat, innerhalb der Fraktion eine Art Minimalkompromiss auszuarbeiten. Und der sah dann so aus, dass man ein, sie nennen es selbst, Impfvorsorgegesetz macht. Also, dass man jetzt die Impfkampagne nochmal ins Laufen bringt und dann ab Herbst schaut, was kommen denn da für möglicherweise für Varianten, für wen sind die besonders gefährlich? Und dann im Fall der Fälle dem Bundestag erlaubt, eine Impfpflicht einzuführen. Wo sich so ein paar Fragen natürlich auch stellen, wie schnell kann das gehen, ab wann muss man dann entscheiden, dass eine Impfpflicht kommen soll. Das Ganze ist noch nicht beantwortet, aber das ist sozusagen der Antrag der Union gewesen, inklusive des Impfregisters.
Gerhard.
Das, was wir jetzt gerade zuletzt beredet haben, zeigt, glaube ich, auch, was Katharina angesprochen hat, was als sie die Blöcke erwähnt hat, also die Union auf der einen Seite und dann doch die Ampelfraktionen auf der anderen Seite, dass es da tatsächlich einen Gruppenantrag zum Schluss noch gegeben hat, aber eben nur diesen einen, finde ich. Daran merkt man schon, was das für eine merkwürdige Debatte war, was ich am Anfang gemeint habe. Normalerweise kennen wir, wenn es um Gruppenanträge geht, wenn die Fraktionsdisziplin aufgehoben ist, dann geht es wirklich übergreifend durch alle Reihen durch und alle Abgeordnete schließen sich irgendwo an. Das war bei der Präimplantationsdiagnostik so, das war bei der Organspende so, zum Teil, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann kriegst du natürlich auch qualitativ nochmal eine ganz andere Debatte, weil dann auch wirklich jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen irgendwie in dieser Debatte agiert. Und das ging ja gar nicht nach den Vorgaben der Unionsspitze vor 2 Tagen dann nochmal, sodass die da wieder so sehr gehemmt waren. Und deswegen finde ich das kein guter Moment fürs Parlament insgesamt, was da stattgefunden hat.
Das wäre auch mal meine Frage. Hat es so etwas schon mal gegeben, dass es bei einer fraktionsoffenen Debatte eine klare Ansage einer Fraktion gegeben hat, nach dem Motto, wir gehen bei allen anderen Vorschlägen und Modellen überhaupt nicht mit? Weil das hat bei mir tatsächlich für eine Irritation gesorgt, weil es sollte ja, er hat es ja zu Recht gesagt, als fraktionsoffene Debatte gestaltet werden mit der Möglichkeit, dass es ungewohnte Koalitionen am Ende gibt.
Naja, aber da muss man ja dazu sagen, fraktionsoffen heißt das, was wir auch übersetzen, kein Fraktionszwang. Das ist das, was wir früher erlebt haben bei Gewissensentscheidungen, etwa bei den großen bioethischen Debatten, wo im Parlament ein Konsens bestand. Das sind Fragen, die so hoch individuell sind, das sind Gewissensfragen, die einzelne Menschen jeweils für sich beantworten müssen. Aber die Frage, ob es sich hier in diesem Sinne um eine klassische Gewissensentscheidung, die dann der Fall für eine fraktionsoffene Debatte ist, ob es das überhaupt ist, das war ja einer der zentralen Streitpunkte. Denn eines hat die Union, Katharina hat das gesagt, ja in der Tat von vornherein getan, nämlich gesagt, das ist keine Gewissensentscheidung, hier ist Führung der Bundesregierung gefordert und hat sie dann vorgeführt, Katharina.
Ja, und vor allem hat diese Gewissensentscheidung ja nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen, nur damit zu tun, dass Olaf Scholz gesagt hat, das ist wirklich eine Gewissensentscheidung, sondern es hat auch damit zu tun, dass die Koalition innerhalb ihrer Reihen auch keine geschlossene Meinung dazu hinbekommen hat. Also so ein bisschen auch so ein Deckmäntelchen dafür, dass man eben nicht geschlossen ist bei diesem Thema, wie übrigens bei vielem, was Corona-Bekämpfung betrifft.
Aber der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist durchaus eine Gewissensentscheidung. Und dabei ging es ja beim Thema Impfpflicht, weil das geht damit automatisch einher. Und insofern hat das schon die Qualität einer Gewissensentscheidung, weil eben ein Grundrecht, eben das der körperlichen Unversehrtheit, ganz stark tangiert wird.
Naja, aber wie gesagt, genau das umstritten. Die einen haben gesagt, genau mit den Argumenten, die du jetzt vorbringst, das ist klassische Gewissensentscheidung, vergleichbar mit den Entscheidungen über Präimplantationsdiagnostik oder anderen bioethischen Entscheidungen, Sterbehilfeentscheidung, die der Bundestag getroffen hat. Und es gab ja eine andere Argumentation, die gesagt hat, nein, das ist eine der ganz wichtigen Fragen, in denen es nicht um Individualwohl, sondern um Allgemeinwohl gilt. Und das, daraus wurde ja dann auch von der Union die Forderung abgeleitet, da muss sich eine Regierung positionieren können. Aber diese Einigkeit gab es in der Koalition nicht. Bevor wir vielleicht das noch gleich weiter vertiefen, wir haben jetzt über die zwei Anträge gesprochen, den großen Gruppenantrag. Ich habe eben Lauterbach genannt, der da mit dabei war als Bundesgesundheitsminister. Offiziell firmierte der immer als der Antrag der Gruppe Behrens-Janicek. Am Ende 296 Ja, 378 Nein-Stimmen. Dann der Unionsantrag 172 Ja, 496 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen. Interessanterweise übrigens auch ein paar Enthaltungen von den Grünen und der FDP, wenn ich es richtig habe.
Und auch von der Union.
Und auch von der Union selbst gab es Enthaltungen. So, und jetzt sollten wir aber auch noch was über die beiden anderen Anträge sagen. Antrag Gruppe Kubicki, stellvertretender Bundestagspräsident, FDP, und der AfD-Antrag. Die, Volker, sage ich das richtig, wenn ich sage, beide in unterschiedlichen Tonlagen und Variationen die schärfsten Positionen gegen eine Impfpflicht formuliert haben?
Das lässt sich eigentlich wieder mal ganz einfach formulieren. Die AfD war gegen alles, gegen jegliche Impfpflicht. Und Kubicki hat im Wesentlichen am Prinzip der Freiwilligkeit festhalten wollen und hat gesagt, wir brauchen keine Impfpflicht, wir brauchen freiwillige Lösungen. Das war der große Unterschied. Wobei eins dazu kommt, die AfD feiert sich heute als großer Sieger bei der Geschichte, weil sie sich öffentlich hinstellt und sagen, wir haben gewonnen, wir waren die Einzigen, die entschieden dagegen waren. Und das ist heute unser Tag, weil wir eine Impfpflicht in Deutschland verhindert haben.
Dabei hat es eigentlich ja nicht die AfD verhindert, sondern eben diejenigen, die grundsätzlich eine Impfpflicht nicht ausschließen, aber es halt nicht geschafft haben, sich in irgendeiner Form zu einigen am Ende des Tages.
Wir haben das heute Mittag kurz danach bei uns in der Redaktionssitzung diskutiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, Erhard, und wie du das siehst. Ich habe gesagt, das ist ein Scheitern des Parlaments. Das Parlament hat keine Entscheidung treffen können. Aber es gab auch Stimmen bei uns, die gesagt haben, nein, das ist ja auch eine Entscheidung im Parlament. Das Parlament hat entschieden, es soll keine Impfpflicht in Deutschland geben. Ich würde dem widersprechen und ich würde sagen, nein, es ist sozusagen die Feststellung. Im Parlament gab es keine Mehrheit für eine Impfpflicht, aber das Parlament findet keine Mehrheit für irgendeine Haltung, die sich in einer parlamentarischen Mehrheit ausdrücken würde, sondern alle im Parlament vertretenen Positionen haben sich am Ende als nicht mehrheitsfähig erwiesen. Insofern würde ich sagen, Scheitern des Parlaments. Wie siehst du das und wie seht ihr das, Erhard?
Ich würde das unter dem Aspekt als Scheitern bezeichnen, weil es eine große Mehrheit in der Bevölkerung für eine solche Impfpflicht gibt, auch durchaus mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Aber es ist eine große Mehrheit in der Bevölkerung da. Und dann frage ich mich, warum das Parlament es nicht schafft, diese Mehrheitsmeinung der Bevölkerung dann auch angemessen abzubilden. Das finde ich irritierend. Und auf der anderen Seite finde ich, es ist wieder ein Beleg, wie schwer sich die Zeit ist wirklich, obwohl ich diesen Ausdruck eigentlich gar nicht gerne mag, aber die Politik in diesem Land, wie schwer sie sich tut, irgendwie in der, was Entscheidungen in der Pandemie angeht. Also wenn wir die eines Tages mal Geschichtsschreiber das mal aufschreiben, welches Hin und Her es da gegeben hat, wie große Uneinigkeiten auf den verschiedenen Ebenen zwischen Bund und Ländern. Und ich hatte gerade das Gefühl, nachdem diese Beratungskommission irgendwie auch beim Kanzleramt oder im Kanzleramt eingerichtet worden war, dass sie auf einem guten Gleis sind, dass sie sich den Rat der Experten ein und Expertinnen einholen und dann daraufhin entscheiden. Und da war der Dissens auch vorübergehend mal weg, also war man sich mal einig. Und das hat mal gerade, wenn überhaupt, anderthalb Monate gehalten. Und jetzt geht es wieder in die unterschiedlichen Richtungen und jetzt ist wieder Parteipolitik dabei. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt.
Ich finde, Erhard, du hast gerade vorhin zu Beginn unserer Runde einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Zeitachse, auf dem das Ganze stattfindet. Dass wir jetzt seit 4 Monaten schon darüber reden, wäre die Abstimmung im Januar oder im Februar erfolgt, wäre sie wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Wir haben ja noch im Herbst des vergangenen Jahres 2-mal den Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz gehabt, die sich eindeutig allesamt, ob CDU regiert oder SPD regiert, für eine Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen haben, den Bundestag beauftragt haben, das umzusetzen. Und noch im Dezember war die Diskussion insgesamt sowohl in der Bevölkerung als auch im Parlament eine ganz andere. Aber die Verschiebung auf der Zeitachse und, sagen wir mal, die relative Leichtigkeit in Anführungsstrichen der Omikron-Welle, ja, die ja nicht zu schweren Verläufen führt, hat auch hier mittlerweile zu einer deutlichen Verschiebung geführt. Ja, die Zahlen sind zwar hoch, aber wir haben eben es längst nicht mehr wie noch im vergangenen Dezember mit so einer schwerwiegenden Bedrohung des Gesundheitswesens zu tun. Und das schlägt jetzt in all diesen Punkten überall durch, finde ich.
Ganz kurze Ergänzung nur zu den Zahlen, Volker. Lauterbach hat es ja in der Debatte auch gesagt. Immer noch akzeptieren wir 200 bis 300 Tote am Tag.
Worin Volker, also was bei Volker natürlich oder dem, was Volker gesagt hat, dazu kommt, ist natürlich auch dieses Wegfallen jetzt von so vielen Maßnahmen, inklusive der Maskenpflicht. Ja? Also was natürlich dann ein komplett anderes Signal aussendet, als wenn der Bundestag jetzt eine Impfpflicht beschließt. Das steht sich irgendwie gegenüber und kann man nicht so richtig übereinander kriegen. Ich glaube, dass es möglich gewesen wäre, einen Kompromiss zu finden. Also wenn man sich mal den Antrag anguckt, jetzt der Ampelkoalition, dem die meisten der Ampelkoalition zugestimmt haben, vor allem von Grünen und SPD, die FDP, glaube ich, haben nur 5 Abgeordnete dem Antrag zugestimmt, und dem der Union, dann sind die vom Grundsatz her ja nicht so weit entfernt. Da hätte man sich annähern können, wenn man gewollt hätte. Aber das wollte die Union nicht. Und obwohl sie das immer wieder behauptet. Das war auch für die Ampel intern einfach schwierig, da eine Einigung hinzukriegen, weil sie das viel früher auch hätten machen können. Also das war ja jetzt in der letzten Woche noch schnell mit der heißen Nadel gestrickt. Und da ist, ich würde sagen, einerseits würde nicht sagen, dass das Parlament ist gescheitert, sondern ich würde sagen, das ist ein Großteil des Parlaments. Und ich würde auch sagen, es sagt sehr viel aus über die innere Verfasstheit der Ampelkoalition, und es sagt auch sehr viel aus über Olaf Scholz, der eben, wie ich gesagt habe, schon angedeutet hat, er möchte diese Impfpflicht haben im März, im Februar. Und dann eigentlich wenig dafür getan hat, dass diese Impfpflicht kommt. Wir haben heute einen Gesundheitsminister erlebt, der wirklich nochmal als Abgeordneter für diese Impfpflicht gekämpft hat. Wir haben keinen Kanzler erlebt, der sie nochmal groß reingehängt hat. Das Einzige, was er gemacht hat, war dieser laue Rettungsversuch, dass er seine Außenministerin heute vom NATO-Außenministertreffen abzieht, um noch irgendwie eine Stimme noch reinzuholen für diese Impfpflicht. Und ich finde auch das in diesen Zeiten, also fatales Signal, und hat am Ende auch wenig gebracht.
Ja, kurze Zwischenfrage, war es da nicht der öffentliche Druck, der Olaf Scholz damals dazu gebracht hat, sich dafür auszusprechen? Oder war das seine Überzeugung?
Ich glaube, dass das schon seine Überzeugung war. Aber das ist natürlich ein Muster, das wir jetzt sehen. Seitdem er Kanzler ist, er handelt eigentlich immer nur unter allergrößtem Druck. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir das erleben. So fing das an. Das erste Problem dieser Regierung war, dass sie im Herbst als erste Amtshandlung sozusagen mit ihrer Mehrheit die Corona-Gesetze, die pandemische Lage außer Kraft gesetzt hat und kurz danach gesehen hat, das war verfrüht, seitdem keinen Kurs mehr gefunden hat. Dann kommt die Ankündigung des Bundeskanzlers, im Februar werden wir eine Impfpflicht beschließen. Er führt es aber nicht, und er wäre nun mal derjenige gewesen, der die Machtmittel, der die Autorität in der Hand hat, Mehrheiten zu bilden. Natürlich war er damit konfrontiert, dass diese Regierung, diese Koalition, die von ihm geführt wird, in dieser Sache uneinig wird. Aber wer, wenn nicht ein Bundeskanzler, hat die Instrumente in der Hand, Kompromisse auszuhandeln, auf die Union hinzugehen, denen, ich weiß es nicht, was in den Rachen zu schmeißen und sie dazu zu bewegen, einem solchen Kompromiss zuzustimmen. Es gab ja auch eine Phase, du hast eben gesagt, Katharina, die Union hat sich von Anfang an festgelegt, aber das ist ja auch nicht so gewesen. Die waren ja am Anfang auch erstmal orientierungslos. Das Ganze ging los in der Zeit, als die Union keine Führung hatte, als Merz noch nicht zum Partei- und geschweige denn zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden war. Ich glaube, da wäre wirklich die Rolle eines Bundeskanzlers gewesen, den wir da nicht gesehen haben.
Naja, aber gleichzeitig hat die Union dann sehr schnell, als die Ersten ausgeschert sind und es in verschiedene Richtungen ging, also da gab es diese, zum Beispiel Jana Schimpke, Jens Köppen, die sich heute übrigens beim Unionsantrag enthalten haben, die sich relativ schnell dem Kubicki-Antrag angeschlossen haben. Dann gab es diejenigen wie Stefan Pilsinger von der CSU, der sich gerne im Antrag der Ampel angeschlossen hätte und da schon Gesprächsbereitschaft signalisiert hat. Die sind sehr schnell zurückgepfiffen worden und dann ist sehr schnell gesagt worden, wir schließen uns nicht einem so einem Gruppenantrag an und damit war der Weg schon in Teilen verbaut, würde ich sagen. Es ist halt, also ich finde, dass die Ampel genau bei diesem Thema oder grundsätzlich da Dissonanzen hat und jetzt mit einer Hypothek rumläuft, zeigt sich ja nicht nur in diesem Impfpflichtantrag, sondern auch in dem, was heute beim Thema Geschäftsordnung passiert ist, also der Reihenfolge der Anträge, das, was Erhard auch verfolgt hat.
Ich will aber an der Stelle noch mal kurz eine Gegenrede halten, bevor wir auf die Geschäftsordnung kommen, um auch ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Denn grundsätzlich kann man auch der Gruppe um Herrn Kubicki nicht unbedingt absprechen, dass sie mit den falschen Argumenten durch die Welt laufen. Denn auch die ganze Debatte um die Impfpflicht hat sich ja enorm verschoben. Wir erinnern uns, Kanzleramtsminister Helge Braun hat sich im vergangenen Jahr mehrfach noch, ja, als die alte Regierung noch an der Regierung war, mehrfach gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, weil er gesagt hat, eine Impfpflicht ist nur dann sinnvoll, wenn es uns mit dem Impfstoff gelingt, eine Krankheit aus der Welt zu schaffen. Klar ist, dass bei Corona das nicht geschehen wird. Klar ist auch, dass Geimpfte nach wie vor andere Menschen infizieren können. Das heißt, die Reichweite einer Impfpflicht bei Corona ist aus medizinischer Sicht relativ gering. Ich habe zwar einen hohen Schutz, dass ich selbst nicht schwer erkranke oder einen relativ guten Schutz, aber die Krankheit ist A, damit nicht aus der Welt geschafft und B, ich verhindert auch nicht, dass ich möglicherweise andere Menschen anstecke, obwohl ich geimpft bin. Und insofern hat sich da auch die medizinische Perspektive auf den Impfstoff verschoben. Wir gingen nämlich im vergangenen Jahr immer noch davon aus, dass ein Impfstoff entwickelt ist, der uns nicht nur für ein paar Monate, sondern für eine sehr, sehr lange Zeit schützt und auch andere gut schützt. Und insofern gab es auch für die Gegner einer Impfpflicht relativ starke Argumente aus medizinischer Sicht.
Und da sind wir ganz schnell wieder beim Thema Zeit und Zeitpunkt der Abstimmung und dann hätte man das wirklich, dann auch sind wir auch beim Thema Führung und was den Kanzler angeht, dann hätte wirklich die Bundesregierung auch darauf drängen müssen, dass das Ding auch wirklich Anfang März dann über die Bühne gegangen wäre. Dann hätten wir auch keinen Krieg dazwischen gehabt, Russlands gegen die Ukraine. Da würde ich jetzt Scholz mal ein bisschen in Schutz nehmen, was seine Aktivitäten rund um das Thema Impfpflicht hier angeht. Ich glaube, dass diese Bundesregierung gerade mit sehr viel noch weitergehenden Problemen beschäftigt. Ich will sie nicht komplett verteidigen, aber ich glaube, dass das ziemlich viel Energie und Aufmerksamkeit auch wegnimmt. Nur wenn man das tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo es akut war und wo auch noch eine größere Mehrheit dafür da gewesen sind, dann über die Bühne gebracht hätte, auch mit noch ganz anderen Zahlen, dann wäre es noch möglicherweise gelungen.
Ich weiß halt nicht, wie das jetzt im Herbst aussehen soll. Also wir stellen uns mal vor, wir kommen im Herbst tatsächlich in die Situation, die Zahlen steigen wieder massiv an, es gibt eine andere Variante, es gibt vielleicht nochmal einen neuen Impfstoff, der gegen eine dieser Varianten hilft. Und wenn die Koalition es jetzt nicht geschafft hat, eine Einigung hinzukriegen, wie soll sie das denn dann schaffen? Also ich würde sagen, das zieht sich so komplett durch und wir werden erleben, dass diese Aufbruchskoalition an vielen Stellen doch sehr rissig und sehr brüchig ist.
Ich habe nach der Debatte mit Rolf Mützenich gesprochen, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, und der hat ganz klar gesagt, das Thema ist tot, das greifen wir nicht mehr auf.
Ja, und dann schauen wir in den Herbst und da gibt es natürlich ein Worst-Case-Szenario, das man aber natürlich im Blick haben muss und das die Akteure ja auch im Blick haben. Das heißt, es gibt eine neue Welle, es gibt einen Ansteigen der Inzidenzen. Es muss möglicherweise sogar zu neuen Einschränkungsmaßnahmen kommen, zu neuen Hilfspaketen für betroffene Wirtschaftszweige. Und parallel dazu sind wir in der Situation, wo es kein Gas mehr aus Russland gibt und wir auch dafür dann milliardenschwere Hilfspakete schnüren müssen. Und dann sind wir in der Lage, wo wir über Dimensionen allein von Staatsverschuldung sprechen, die wir uns auch zu Corona-Zeiten noch überhaupt nicht hätten erträumen können. Erhard.
Ich bin nicht ganz sicher, ob es ganz tot ist, weil es gibt ja die Erklärung aus der FDP-Spitze, die in der formuliert ist, im Moment gäbe es wohl keine Notwendigkeit, diese Impfpflicht durchzusetzen, mit einer sehr starken Betonung auf dieses Moment. Und wenn ich die Argumente von Stefan jetzt dazu nehme, könnte es durchaus sein, irgendwie, wenn dann auch die Wirtschaft irgendwie zunehmend unter Druck gerät oder in Gefahr, dass man sich dann noch mal ein paar andere Gedanken macht und das vielleicht dann auch in Richtung Katharina noch mal dann vielleicht doch der eine oder andere sich noch mal Gedanken macht und es dann doch für nötig hält. Aber wir sind dann wieder beim Faktor Zeit, irgendwie, dass es halt jetzt nicht durchsetzbar ist, überwiegend auch. Die nächste Frage, die dann ja wahrscheinlich über kurz oder lang auch nochmal kommt, wie oft kann die FDP solche Veranstaltungen machen innerhalb dieser Koalition? Dass das Ding gescheitert ist, muss man wohl schon auf die Liste der FDP schreiben. Und die andere Frage ist, wie lange werden das SPD und Grüne dann bei anderen Themen oder wie tolerant werden sie dann bei anderen Themen, beispielsweise der FDP, sein, nach dieser Nummer hier? Also da ist Spannung drin, glaube ich schon.
Und die Union von der SPD hat heute schon kräftig gemeckert, was das angeht und hat gesagt, weil die FDP wird sich überlegen müssen, wie sie mit ihren Koalitionspartnern umgeht. Und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, Katharina, ich habe dich ja vorhin halb abgewürgt, um auf die Verfahrensdebatte nochmal zu kommen.
Genau.
Die fand ich, die hat es ja heute in sich gehabt. Noch nicht mal das hat die Koalition zustande gebracht, nach dem Motto, ihr Verfahren in dieser Runde durchzudrücken.
Jetzt musst du aber nochmal erklären, Volker, was diese Geschäftsordnungsdebatte war.
Na, da ging es um jeden Fall darum, wie in welcher Reihenfolge über die Anträge abgestimmt werden sollte. Und formal ist es ja so, dass im Bundestag zuerst über den weitreichendsten Antrag abgestimmt wird und danach kommen alle anderen, die weniger weitreichend sind. Die Koalition wollte das aus gutem Grund, weil sie ihren Antrag gern an letzter Stelle haben wollte, umdrehen. Da kann man jetzt formal gegen argumentieren, wie das die Union getan hat, nach dem Motto, das ist eigentlich nicht zulässig. Die Bundestagsverwaltung hat aber gesagt, es ist zulässig, das Parlament ist ja frei, darüber zu entscheiden, in welcher Reihenfolge abgestimmt wird. Und bei der Abstimmung, bei denen es nun darum ging, ob der Antrag der Koalition oder der Ü60-Antrag an erster oder an letzter Stelle steht, hat die Koalition keine ausreichende Mehrheit zustande gebracht, um ihr Modell quasi durchzusetzen.
Und ich finde ehrlich gesagt zu Recht, ihr könnt mir gern widersprechen, aber es gibt parlamentarische Gepflogenheiten, die ja auch einen Sinn haben, dass man mit dem weitestgehenden Antrag anfängt und wenn der durchfällt, dass man sich sozusagen dann den nicht so weitgehenden Anträgen immer weiter annähert. Und die Möglichkeit, denjenigen, die den ersten Antrag zugestimmt haben und vielleicht verloren haben, dann trotzdem nochmal sich einem anderen Antrag anzuschließen, dass man denen diese Möglichkeit gibt. Und ich finde, das umzudrehen ist einfach nur ein politisches Spielchen gewesen und da haben Sie völlig zu Recht das.
Sind wir wieder an der Stelle, dass ich diese ganze, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, dieses ganze Verfahren um diese Impfpflicht angefangen vor anderthalb Jahren, als es hieß, es soll keine geben, bis heute hin, bis zu dieser GO-Debatte, wo die Koalition keine Mehrheit zustande kriegt, wo es ja nur um die Reihenfolge ging. Also da muss sich doch die Reihen geschlossen haben, wenigstens irgendwie selbst das nicht gelingt. Irgendwie, das war ja ein klares Signal oder ein ziemlich klares Signal, dass dann auch dieser eine Gesetzentwurf ist ja der einzige Gesetzentwurf gewesen. Alle anderen drei waren ja nur Anträge, die da heute zur Abstimmung gestanden haben, dass der da nicht durchkommt und keine Mehrheit bekommt.
Eben ab dem Zeitpunkt war mir auch klar, das Ganze scheitert, ne?
Ja, dann sind wir sehr gespannt, welche Auswirkungen das noch innerhalb der Ampel auch haben wird und machen jetzt erstmal hier einen Punkt. Entlassen Erhard in die Geburtstagsfeier.
Ja, Feiertüren.
Viel Champagner, alles viel Sekt zu Phoenix. Und was ja auch nicht fehlen darf, ist, nicht nur wir haben hier diesen Podcast, sondern Erhard hat auch einen Podcast mit dem schönen Namen Unter drei, zusammen mit Thorsten Faas. Und den können wir neben unserem natürlich auch sehr empfehlen.
Und heute war Dirk Wiese zu Gast. Vielleicht kann ich dann doch noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen, mit dem wir uns sehr ausführlich über genau diese Debatte und diesen Gesetzentwurf beziehungsweise den Versuch, zu einem Gesetz zu kommen, unterhalten haben, unter anderem.
Dann eine Hörempfehlung dafür. Und für alle, die uns noch Rückmeldung geben wollen, auf diesen Podcast wie immer sehr gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und damit sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.